Einen schönen guten Morgen. Den Predigtext haben wir schon gehört aus Prediger. Prediger Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Zuerst, der Prediger stellt sich selbst vor. Der Verfasser stellt sich vor, er sagt, was er ist. Und dann, wer er ist. Er ist der Prediger. Im Hebräischen heißt es Kohelet, was eigentlich bedeutet Versammlungsvorsteher oder Versammlungsredner. Und als solcher lehrt er das Volk und predigt er zu ihm. Darum heißt das Buch auch auf Deutsch Prediger. Und im Griechischen heißt es Ekklesiastes, worin wir leicht das Wort Ekklesia erkennen, Versammlung. Also einen, der eine Versammlung einberuft. So viel zum, was er hieß. Nun, wer ist er? Im Vers 1 heißt es hier, die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Also der Prediger war also der Sohn Davids. Und obwohl dies durchaus auch einen Enkel oder Urenkel oder einen anderen Nachkomme Davids bezeichnen könnte, ist die erstgenannte Möglichkeit sicher die zutreffendste. Denn Salomo war der einzige Nachkomme Davids, der König über Israel in Jerusalem war. Denn er sagt hier im Vers 12, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Alle anderen Nachkommen Davids waren Könige über Juda. Sie waren alle Könige über Juda. Und die Könige über Israels hatten ihren Sitz in Sichem, beziehungsweise in Samaria und nicht in Jerusalem. Ich nehme an, dass das Hohelied in den jungen Jahren Salomos entstanden ist und dass er seine Sprüche verfasste auf der Höhe seiner Laufbahn, als er noch in seiner Lauterkeit wandelte. Und dass er seinen Prediger verfasste, als er alt geworden war. Denn er spricht als einer, der von den Beschwerden des Alterns weiß. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nachlesen im Kapitel 12. Und er spricht als einer, der durch Gottes Gnade von seiner Untreue wiederhergestellt wurde. Es ist eine Predigt der Reue und der Buße, in welcher Salomo seine eigene Torheit und seine Fehler bitter beklagt. Sein Fall ist ein Beweis. Sein Fall ist ein Beweis der Schwachheit der menschlichen Natur. Und seine Wiederherstellung ist ein Beweis der Macht der Gnade Gottes, die auch einen Gefallenen zu Gott zurückbringen vermag, der so weit von ihm abgeirrt ist. Der Prediger ist also der Sohn Davids. Welche Abstammung und welche Verpflichtung vom gehärtesten aller Könige, den Mann nach Gottes eigenem Herzen zu stammen, bedeutet Würde und Bürde zugleich. So hoch die Berufung, so tief ist der Fall, wenn einer fällt. Wir aber sind Kinder nicht Davids, sondern Kinder Gottes. Wie hoch ist dann unsere Berufung? Stellt euch das mal vor. Wir sind nicht Kinder Davids, sondern Kinder Gottes. Wir sind gesetzt, einst nicht über Jerusalem zu herrschen, sondern über die ganze Schöpfung. Wie groß ist dann aber unsere Verantwortung, würdig des Gottes zu wandeln, der uns zu seiner eigenen, zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen hat. Der König in Jerusalem. Salomo war König in der einzigen Stadt der Menschheitsgeschichte und der ganzen Erde, die Gott sich selbst erwählt hatte, um in ihr sein Haus und seinen Thron aufzurichten. Größere Ehre konnte einem irdischen König nicht zuteil werden. Wie schmerzlich machte dies Salomo die Ungeheuerlichkeit seiner Sünde bewusst. Wenn wir das Buch der Sprüche lesen, dort einleitend nennt er sich noch König von Israel. Das ist er auch in seinem Alter, zwar noch, aber er mag sich nicht mehr so nennen. Hier in Prediger 1, Vers 12 sagt er, ich, der Prediger, war König über Jerusalem, über Israel in Jerusalem. Er sagt, ich war König. Er ist noch König. Er war König, bis er starb. Erst als er starb, kam sein Sohn dann und saß auf seinem Thron. Er war noch König. Aber er sagt, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Er fühlte sich nicht mehr würdig, so genannt zu werden. Ein von göttlicher Weisheit erfüllten König. In seiner Torheit war Salomo nicht nur fremden Frauen und fremden Göttern verfallen, sondern auch einer unsinnigen Baulust. Und die Last seiner Bauvorhaben musste sein Volk tragen. Er hat damit das Volk gedrückt. Seine Selbstbezeichnung ist also gleichzeitig beides. Ja, Erinnerung an seine hohe Berufung und Fingerzeig auf den Verlust, den sein Abwenden von Gott verursacht hatte. Der einleitende Satz gibt dem Buch auf diese Weise einen traurigen Untergrund. Aber gerade das verleiht ihm gleichzeitig jene Überzeugungskraft, die nur der Echtzeit innewohnt. Und Salomo hat hier in diesem Buch dem Volk Gottes etwas zu sagen. Salomo hat in diesem Buch dem Volk Gottes etwas zu sagen. Wie ein David nach seiner Sünde und Wiederherstellung die Abtrünnigen die Wege des Herrn lehren konnte und wie ein Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hatte und wiederhergestellt wurde, seine Brüder stärken vermochte, so auch Salomo. So hat Salomo aus seinem Fall dieses eine Gute gelernt und gewonnen. Er kann sich mit der Eindringlichkeit des Selbstgebrannten warnend an jeden wenden, der zu stehen sich drückt. Und was ruft er ihm zu? Die Botschaft Salomo in diesem Buch lautet, wenn du meinst, du stehst fest, wenn du meinst, du stehst so fest, siehst du, dass du nicht fällst. Das ist die Botschaft. Wenn du meinst, du stehst so fest, siehst du, dass du nicht fällst. Wenn dies Salomo passieren konnte, dem mit Abstand weisesten Mann auf Erden, dann kann das jedem von uns passieren. Also wenn du meinst, du stehst so fest, siehst du, dass du nicht fällst. Salomo kommt gleich zur Sache. Da brauchen wir nicht bis zum letzten Kapitel zu warten. Das Ergebnis all seiner Nachforschungen unter der Sonne ist zusammengefasst in dem Wort Nichtigkeit. Eitel, vergänglich, flüchtig, sinnlos, leer, wertlos. Auch eine Bezeichnung für Götzen. Ja, oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten, sagt er. Oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten ist ein hebräischer Superlativ. Ein bisschen wie Gott der Götter. Das heißt, der höchste Gott oder Himmel der Himmel, die höchsten Himmel oder Lied der Lieder, das schönste Lied. Also Nichtigkeit der Nichtigkeiten heißt hier allergrößte Nichtigkeit. Die Nichtigkeit ist so groß, ihr Gewicht ist so erdrückend, dass der Prediger es noch einmal sagen muss. Oh, Nichtigkeit der Nichtigkeit. Was ist denn so hoffnungslos nichtig? Salomo sagt uns, das menschliche Leben unter der Sonne ist hoffnungslos nichtig. Das Ergebnis all seiner Erfahrungen und Nachforschungen über Sinn und Ziel des Lebens wird im eröffnenden Satz vorweggenommen. Er sagt, alles ist sinnlos, alles ist zwecklos, alles ist eitel, alles ist nichtig. Das Leben ist vergänglich, sagt Salomo. Es hat keinen Sinn. Nichts auf dieser Erde stellt ein lohnendes Ziel zum Leben dar. Genau das will dieses Buch uns zeigen. Und so dient es dazu, dem Christen den Dingen dieser Welt zu entwöhnen und seine Sehnsucht und Erwartung auf diese unvergängliche Welt zu richten, die der Vergänglichkeit nicht unterworfen ist. Ihr habt nicht verstanden, ich versuche das noch einmal in einfachen Worten. Die Botschaft dieses Buches ist, den Christen, uns Christen, zu sagen, richten wir nicht unsere Blicke auf die vergänglichen Dinge dieser Welt, sondern richten wir unsere Blicke auf die Dinge, die unvergänglich sind, auf den unvergänglichen Gott, auf das ewige Leben. Das ist genau das, was der König Salomo uns hier sagen will. Wenn es Salomo gelingt, das Volk Gottes von der Nichtigkeit aller irdischen Dinge zu überzeugen, so hat er ihm den größten Dienst erwiesen, den er ihm als Lehrer und Hirte des Volkes erweisen kann. Und das Neue Testament bestätigt Salomos These in so klaren Worten wie: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen auf Hoffnung hin. Und so weiter und so weiter. Ich habe einige hier aufgelistet. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dass die Welt mitsamt ihrer Lust vergeht, ist dem Gottlosen Torheit und Schrecken zugleich. Dem Heiligen ist es aber Lust und Trost. Lust und Trost kann das dem Heiligen aber allein deshalb sein, weil er eine Welt kennt, die nie vergehen wird. Amen. Kennt hier jemand eine Welt, die nie vergehen wird? Anscheinend nicht. Ich stell noch einmal diese Frage. Kennt hier jemand eine Welt, die nie vergehen wird? Ja, einige melden sich. Die anderen wissen noch nicht. Hat der Prediger das Ergebnis bereits an die Spitze gestellt, dann dienen die nachfolgenden Verse nur noch dem Beweis dieser Erklärung. Also Salomo nennt in ihnen Gründe, warum alles nichtig ist. Als erstes sagt er uns, das Leben wirft keinen Gewinn ab. Es hat keinen Nutzen. Vers 3. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Das Leben des vergänglichen Menschen ist voller Arbeit und Mühe. Aber wohin geht die Reise, wenn alles gesagt und getan ist? Er befindet sich in einer Tretmühle. Ermüdend bewegt er sich im Kreis, ohne vorwärts zu kommen. Frag ihn, warum er arbeitet, und er antwortet, um Geld zu verdienen natürlich. Aber warum denn Geld verdienen? Um zu essen. Aber warum will er denn essen? Um bei Kräften zu bleiben. Aber warum bei Kräften bleiben? Um wieder zu arbeiten. Also, er braucht seine Kräfte, um zu arbeiten, und schon wieder sind wir am Ausgangspunkt. Er arbeitet, um Geld zu verdienen, um Essen zu kaufen, um bei Kräften zu bleiben, um zu arbeiten, um Essen zu kaufen, um bei Kräften zu bleiben und so weiter und so weiter. Das heißt, es dreht sich nur im Kreis. Einmal stand eine Frau weinend an einer Bushaltestelle und ein Christ fragte sie, ob er hier helfen könne. Und sie antwortete, ich habe einfach alles satt und finde das Leben so eintönig. Mein Mann arbeitet hart, verdient aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Also gehe auch ich arbeiten. Jeden Morgen stehe ich früh auf, mache das Frühstück für unsere 4 Kinder, packe für sie Butterbrote ein und fahre dann mit dem Bus zur Arbeit. Dann komme ich wieder nach Hause und mich erwartet noch mehr eintönige Schufterei. Ein paar Stunden Schlaf und schon beginnt ein neuer Tag, der genauso abläuft. Ich glaube, ich kann diesen endlosen Kreislauf nicht mehr ertragen. Welchen Gewinn hat der Mensch von seiner Mühe? Er hat keinen Gewinn. Alle Mühe des Menschen unter der Sonne mag innerweltlichen Gewinn bringen, aber keinen wahren, bleibenden oder besser gesagt ewigen Gewinn bringen. Er muss alles, was er mit Mühe erworben hat, zurücklassen, wenn er diese Welt verlässt. Alles Arbeiten hat nur für diese Welt Wert. Alle Mühe unter der Sonne wirft Gewinn ab für die Zeit, die wir unter der Sonne verbringen. Aber was bleibt nach den 70 oder 80 Jahren eitlen Lebens? 1000 Jahre nach Salomo fragte Jesus, was der Mensch am Ende gewonnen hat, wenn er gar die ganze Welt gewinnt und dabei das wahre Leben nicht gefunden hat. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Fragte Jesus. Paulus bestätigt die mit dieser Frage gelehrte Wahrheit. Er sagt, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung. Eine andere Übersetzung sagt, ein großer Gewinn, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Hier haben wir wieder das Wort Gewinn. Worin besteht denn der Gewinn solcher Gottesfurcht? Darin, dass sie die Seele mit dem ewigen Gott und der Ewigkeit verbindet. Das ist es. Einzig im ewigen, unverwässlichen Gott findet die Seele nie endenden und nie verblassenden Genuss. Gott zu kennen, Gott zu dienen, von Gott bezwungen zu sein, das ist Gewinn. Amen. Das ist es. Unter der Sonne. Salomo gebraucht diesen Ausdruck immer wieder in diesem Buch. 29 Mal kommt es vor. Unter der Sonne. Es ist für die Botschaft des Buches bezeichnend, denn Salomo stellt in seiner von Gott gegebenen Weisheit die Nichtigkeit des diesseitigen Lebens, der Substanz des ewigen Lebens gegenüber. Ja, wie hätte Salomo einen solchen Satz aussprechen können? Hätte Gott ihn nicht gelehrt? Wie kann einer erkennen, dass alle Mühe unter der Sonne nichtig ist, wenn er nicht den kennengelernt hat, der über der Sonne ist? So ist also der von Salomo wieder und wieder gebrauchte Ausdruck nicht etwa ein Beleg dafür, dass in diesem Buch nur irdische Weisheit rede, sondern ganz im Gegenteil, der Ausdruck ist allein schon ein Beleg dafür, dass hier einer alles Treiben auf der Erde im Licht der Ewigkeit beurteilt. Also den Standpunkt des wahrhaft Weisen einnimmt. Und ich muss hier Uta ein Lob aussprechen, dass sie die Lieder so passend ausgesucht hat. Ich habe nur den Text angegeben. Und dann vor der Predigt singen wir bald, wie heißt es? Ja, genau, das passt perfekt zu dem Text. Und wenn es eine Welt unter der Sonne gibt, dann gibt es auch eine Welt über der Sonne. Amen. Wenn es eine Welt unter der Sonne gibt, dann gibt es auch eine Welt über der Sonne. Und in dieser Welt wird die Sonne nicht mehr gebraucht, sondern die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Dort wird die Sonne nicht mehr gebraucht, sondern die Herrlichkeit Gottes selbst erleuchtet sie. Und in jeder unvergänglichen Welt müht sich niemand für nichts ab. Dort tun Engel und vollendete gerechte Werke, die Gott verherrlichen und sie selbst ewig beglücken. Und wer an den Sohn Gottes glaubt, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt bis ins ewige Leben. Amen. Salomo sagt, es ändert sich nie etwas an dieser Sache. Es ändert sich nie etwas. Im Vers 4 sagt er, ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Hier wird ein erster Grund genannt, warum es keinen Gewinn unter der Sonne geben kann. Ja? Die Vergänglichkeit des Menschen steht hier in starkem Kontrast zur scheinbaren, ich sage wirklich, scheinbaren Beständigkeit dieser Erde, dieser Welt. Ohne Gottes Wort könnte man denken, die Erde existiere ewig. Zu diesem Schluss kommt Salomo. Aber das Neue Testament lehrt uns, dass der Tag des Herrn kommt. Ja, dass der Tag des Herrn kommt, dann wird die Erde vergehen. Und dann kommt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also für Salomo galt, Menschen kommen und gehen, treten auf die Bühne des Lebens und treten wieder ab und müssen ihre halbfertigen Arbeiten liegen lassen. Eine Generation folgt auf die andere und diesem Lauf der Dinge kann niemand widerstehen. Das ist das Leben unter der Sonne. Fazit, es gibt keine Veränderung im menschlichen Sein. Selbst die Natur, sagt nun Salomo, befindet sich in einem ständig wiederholenden Kreislauf. Er sagt, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie heilt an ihrem Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Also, in Klammern, jeder sollte sich behüten, dem Salomo einen Mangel an Erkenntnis zu unterstellen, weil er die Sonne um die Erde wandern lässt, wo es dort die Erde ist, die sich um die Sonne dreht. Ja, er beschreibt diesen Vorgang auf die Weise, wie er vom Menschen wahrgenommen wird. Ja, es sieht so aus, als ob die Sonne auf und untergeht. Sogar Naturwissenschaftler drücken sich so im Alltag aus und das ist so selbstverständlich, dass es eigentlich gar keine Erklärung braucht. Und dieser scheinbar endlose Vorgang, der über Generationen und Jahrhunderte abläuft, macht dem Menschen deutlich, dass er nur ein flüchtiger Schatten ist. Fazit: Es gibt keinen Fortschritt in der Erkenntnis. Salomo setzt einen Gedankengang fort. Er sagt, dass das Windsystem verläuft in einem immerwährenden Kreislauf wie die Jahreszeiten. Er sagt, der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und weiter. Im Winter fegt der Nordwind über Israel bis zur Wüste Negev. Und im Sommer bringt der Südwind Wärme ins Land. Mit beinahe eintöniger Präzision folgt der Wind diesem Kreislauf und verschwindet wieder von der Bildfläche, ohne die Welt des Menschen zu beachten. Fazit: Es gibt keine qualitative Veränderung im menschlichen Sein. Ein drittes Mal sagt uns Salomo, es gibt keine Veränderung unserer Lebensbedingungen. Alles kehrt immer wieder dahin zurück, von wo es ausgegangen ist. Er sagt hier im Vers 7, alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird dort nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Also nicht nur Sonne, Wind, nicht nur Sonne und Wind, sondern auch das Wasser folgt diesem monotonen Kreislauf über Jahrhunderte. Das Meer wird nie voll, weil die Sonne gewaltige Mengen an Wasser verdunsten lässt. Durch die Abkühlung der Luft kondensiert der Wasserdampf und bildet Wolken, die dann wiederum auf ihrer Reise über den Himmel das Wasser in Form von Regen, Schnee oder Hagel auf die Herde fallen lassen. Und den Zufluss an Wasser, den die Flüsse dadurch bekommen, bringen sie wieder zurück ins Meer. Dieser unaufhörliche Kreislauf der Natur erinnert den Menschen an seine nie enden wollende Arbeit. Fazit: Es gibt keine quantitative Veränderung menschlichen Seins. Und dann sagt uns Salomo, dass der Mensch alle sinnlichen Eindrücke und Genüsse nie satt wird. Er sagt im Vers 8, alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Niemand kann in Worte fassen, in welcher Weise alle Dinge sich abmühen. Das Auge sieht sich nie satt und das Ohr hört nie genug. Anders ausgedrückt, der Mensch ist nie zufrieden. Egal wie viel er sieht, will er immer noch mehr sehen. Auch seine Ohren erreichen nie den Punkt, wo sie nichts Neues mehr hören wollen. Er reist unauffällig und eifrig umher, um etwas Neues zu sehen, etwas Neues zu hören und neue Sensationen zu erleben. Er jagt dem Wunsch nach neuen Erfahrungen, doch immer wieder kommt er unbefriedigt und abgestumpft zurück. So ist der Mensch angelegt. Nichts auf der Welt kann sein Herz dauerhaftes Glück bringen, sagt nun Salomo. Er mag sich nur so abmühen, dennoch werden Auge und Ohr nie voll. Ist das nicht so? Unsere Augen, sie sehen, sie werden nie müde zu sehen. Unsere Ohren, sie hören. Es sei denn, jemand hört nicht mehr und muss ein Hörgerät tragen. Und wenn du keine Lust hast zu hören, kannst du das Hörgerät gleich rausziehen. Dann bist du müde zu hören. Aber so ist es. Also es gibt kein Sattsein, kein Sattwerden in dieser Welt, denn es gibt keinen entsprechenden Genuss. Aber warum vermag denn nichts unter der Sonne unsere Seele belebend zufriedenzustellen? Weil sie auf die Ewigkeit angelegt ist. Sie muss daher einen Gegenstand ergreifen können, der ewig ist. Das heißt, er muss zu dem gelangen, der allein in der Lage ist, die dürstende Seele zu sättigen und die hungernde Seele mit Guten zu erfüllen. Darum sagte Jesus zu den Jüngern: Glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Was sehen, was hören diese Glückseligen, von denen Jesus hier spricht? Sie sehen den, der den Menschen das Auge geschenkt hat. Sie hören die Stimme dessen, der ihm das Gehör gegeben hat. Sie sehen den, der nie erschaffen worden ist. Sie hören die Stimme ihres Schöpfers. Und das allein macht den Sehenden und Hörenden glückselig. Wer Jesu Stimme hört und Jesus gesehen hat, sucht nichts anderes mehr. Ist das nicht wahr? Es ist so, oder? Wer Jesus gesehen hat, wer die Stimme Jesu gehört hat, der sucht nichts anderes mehr. Fazit: Es gibt keine Befriedigung im bloß menschlichen Sein. Zusammenfassend sagt Salomo, nachdem er auf Sonne, Wind und Regen hingewiesen hat, was da ist, war bereit. Es gibt in der Tat nichts Neues unter der Sonne, sagt er. Und der Salomo verlangte nach immer neuen Reisen. Gott hat ihn so gesegnet, mit Reichtum, mit Weisheit, mit Erkenntnis, so dass er suchte immer nach neuen Reisen. Aber es dauerte nie lange, bis er feststellte, dass alles letztendlich in einer Enttäuschung endete. Die Frage: Kann man von ihnen etwas sagen, siehe, das ist neu? Müssen wir erstmal mit Nein beantworten. Erstmal. In gewisser Hinsicht stimmt das. Ja, viele der großen Erfindungen der Menschheit haben ihr Vorbild in der Natur. Die Vögel flogen schon lange, bevor die Menschen angefangen haben zu fliegen. Sogar Raumfahrt ist nicht neu. Denn schon Henoch und Elia wurden durch den Raum befördert, ohne dabei ihren Sauerstoff mitzutragen. Ja? Alle, die was Neues suchen, werden enttäuscht sein. Es war alles schon mal da, lange bevor wir geboren wurden. Das ist Salomos Meinung. Aber wer das Neue Testament kennt, ich liebe das. Salomo kannte das Neue Testament nicht. Ja, das Neue Testament lehrt uns, diese Frage mit Ja zu beantworten. Ja, denn es steht geschrieben: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, selbst Juden und Heiden, die einst fern waren, sind nahegebracht worden, sind durch das Blut des Christus. Das ist etwas Neues, denn es gehört nicht zu dieser Schöpfung. Es ist eine neue Schöpfung. Sie beginnt mit einer neuen Geburt und sie führt den Neugeborenen in die neue Schöpfung ein, die einst diese sichtbare Schöpfung verdrängen wird. Darum heißt es in der Offenbarung 21: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und siehe, das Meer ist nicht mehr. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung. Und zu jener Schöpfung gehört das neue Lied der Erlösten. Sie singen ein Lied, ein neues Lied. Ein Lied nie endender Freude und reinen Genusses. Wo hat das unter der Sonne jemals gegeben? Nie und nirgends. Und dann sagt Salomo: Man wird aus den Fehlern der Vergangenheit nie klug. Er sagt, man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr. Vers 11. Das ist der Grund, warum wir immer wieder meinen, etwas, was uns neu vorkommt, sei wirklich neu. Dabei haben wir nur vergessen, was schon mal war Und weil wir es vergessen haben, meinen wir, es sei neu. Man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr, sagt er. Darum lernt man auch nicht aus den Fehlern der Vergangenheit. Und wer nicht von den Fehlern der Vergangenheit lernt, der ist eben dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und er wiederholt sie tatsächlich, wie Salomo fortfährt, aus den Dingen, die noch kommen werden, werden die später Geborenen auch nicht klug werden. Salomo möchte uns aus seiner Erfahrung sagen, macht nicht die gleichen Fehler, die ich gemacht habe. Gott hat mir alles geschenkt. Gott hat mir alles gegeben. Er hat mir Erkenntnis, Reichtum, Weisheit gegeben und trotzdem bin ich abgefallen. Lernt aus meinen Fehlern und macht nicht die gleichen Fehler. Amen. In der Tat, die Geschichte lehrt, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt. Da gibt es nur eine bittere Pille für den Menschen zu schlucken. Und zwar die Geschwindigkeit, mit der er selbst in Vergessenheit gerät. Darum ist dauerhafter Ruhm eine Illusion. In unserer Überheblichkeit denken wir, ohne uns läuft nichts. Und dennoch, einmal gestorben sind wir auch schnell vergessen. Und das Leben auf der Welt geht seinen ganz gewöhnlichen Gang. Einfach weiter. Alles Bemühen um unsterblichen Ruhm ist auch kein Ausweg. Es ist sogar ein besonders nichtiger Versuch, seinen Namen, seine Werke, seine Taten unsterblich zu machen. Wahrlich nichtig. Denn inwiefern ist der Verstaub, inwiefern ist der verstorbenen Berühmtheit damit geholfen, dass die Hinterbliebenen ihr Gedächtnis in Ehren halten? Können alle nach Goethe genannten Straßen oder Plätze seine Seele trösten, wo er sie doch nicht sieht? Und wenn er sie sehen würde, welche Genugtuung bieten sie ihm in jener Welt, wo mit anderer Elle gemessen wird? Wer in der Höhle ist, dem hilft sein in der Welt der Menschen nahhallender Ruhm nicht mehr. Und wer in den Himmel ist, der braucht diesen Ruhm auch nicht. Es ist so, oder nicht? Der braucht diesen Ruhm nicht. Also, wie glückselig anders steht es denn um den Gerechten? Wie glückselig anders steht es um den Gerechten? Sein Name und sein Gedächtnis, sie bleiben und sind den Hinterbliebenen ein Segen, sagt uns die Bibel. Unser Herr und Gott hat selbst dafür gesorgt, dass der Gerechte und seine Gerechtigkeit nicht vergessen werden. Wer könnte die Namen von Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Josua, David, Daniel, wer könnte die Namen dieser Menschen vergessen? Der Herr selbst sorgt dafür, dass die Namen der Gerechten nicht in Vergessenheit geraten. Und wer könnte den einen Gerechten je vergessen? Seit bald 2000 Jahren wird an jedem ersten Tag der Woche auf der ganzen Erde von Myriaden von Menschen ein Mahl zu seinem Gedächtnis gefeiert. Das werden wir gleich tun. Wer könnte seinen Namen vergessen? Jesus Christus. Wer könnte seinen Namen vergessen? Wie anders sind denn die Gebete heiliger Männer wie David und Mose? Ihre Gebete bewegen bis zum heutigen Tag, den Heiligen so zu beten wie sie. Und die Tränen ihrer zitternden Seele führen auf zu Gott. Sie lassen uns mit ihnen weinen. Wir beten mit ihren Worten und ihre Seele fährt wie auf Schwingen hinauf zum ewigen Gott. Und da gehören wir hin, weil wir Menschen sind. Amen.